Ja, vielen Dank, Helga, für diese einführenden Worte. Es gibt noch ein bisschen Einführung, bevor wir zu den Vorträgen kommen im ersten Panel bis zur Pause, wo Hans Thiersch zu uns sprechen wird und Anna Bergmann. Ich werde später ein bisschen was dazu sagen. Wir haben gerade noch Platz, das ist gut. Sollte sich das schwierig herausstellen, haben wir versucht, ein Videostream zu legen in einem nächsten Stock. Das heißt also, Sie können, jetzt geht es ja noch ganz gut und wahrscheinlich wollen im Moment auch noch alle viel lieber hier bleiben, das hoffe ich auch. Aber wenn es dann zu schwierig wird, können Sie auch im ersten Stock, im Besprechungsraum, direkt neben dem Lift, gibt es eine Übertragung dieser Veranstaltung und so kann man es auch oben in einem anderen Raum sich anhören, wenn man möchte. Hallo, das freut mich sehr, auch aus Wien eingetroffen, der Flug ist gut angekommen, das ist schön. Gut. Bis in die jüngste Vergangenheit war der Öffentlichkeit kaum bekannt, dass in den ersten Jahrzehnten nach 1945 tausende Kinder in öffentlichen und privaten Erziehungsheimen Österreichs lebten. Noch weniger bekannt war, dass die Kinder diesen Anstalten auf eine Weise ausgeliefert waren, die heute kaum noch vorstellbar ist. Dass darüber nun einige Informationen vorliegen, ist einer neuen politischen und auch einer neuen wissenschaftlichen Aufmerksamkeit und vor allem, Helga hat es schon gesagt, einem neuen Mut zur Aussage geschuldet, gerade auch von Betroffenen. Es zeigt sich in den betroffenen Berichten, aber auch in den Analysen eine unermessliche Geschichte der Gewalt. Wie sie geschehen konnte, welche Verhältnisse und Gelegenheitsstrukturen sie so lange aufrechterhielten, wie aufklärende und uns über die Verhältnisse umfassende, diesbezüglich informierende Geschichtsschreibung aussehen könnte, die sich auch von den Fragen aus der Gegenwart herleitet. Darum soll es auf dieser Tagung unter anderem gehen. Es freut uns deshalb ganz besonders, hier sind zwei freie Plätze, dass, wie wir den diversen Anmeldungen, die eigentlich gar nicht vorgesehen gewesen wären, man durfte sich also ganz niederschwellig hier einfach, man durfte einfach kommen, aber trotzdem haben sich viele auch angemeldet, wie wir also den diversen Anmeldungen entnehmen konnten, sind Zuhörerinnen und Mitdiskutantinnen aus allen sozialen und zivilgesellschaftlichen Bereichen heute hier anwesend, von Mitarbeiterinnen der Jugendwohlfahrt und anderen Kinder- und Jugendeinrichtungen, eine Betroffenen-Selbstvertretung ehemaliger Heimkinder und Opfer von sexuellem Missbrauch, mit der ich soeben gesprochen habe, bis zu Historikerinnen aus diversen Archiven und aus der hiesigen Universität, von Studierenden diverser Studienrichtungen zu Wissenschaftlerinnen der Sozial-, der Kultur-, Medizin- und Erziehungsgeschichte aus dem In- und Ausland. Seien Sie uns alle herzlich willkommen, auch wenn es, wie es aussieht, hier etwas eng zu werden droht. Wir werden unser Möglichstes tun, damit Sie sich trotzdem wohlfühlen. Wer etwas braucht, wendet sich an das Tagungsbüro, das in den Pausen immer offen sein wird. Begrüßen darf ich auch die Vertreterin der Medien, die diese Tagung verfolgen, namentlich Sabrina Albrecht vom ORF-Rundfunk von Ö1, die eine Sendung für das Wissenschaftsmagazin Dimensionen gestaltet. Anwesend ist auch der öffentliche Radiosender aus Südtirol, die RAI Bozen und Radio Freirad. Das Freie Radio Innsbruck wird, wenn Sie es erlauben, einige haben sich, glaube ich, schon dagegen ausgesprochen, aber wenn Sie es erlauben, die Vorträge aufzeichnen. Auch alle anderen Vertreterinnen von Medien, die mir namentlich nicht bekannt sind oder die ich nicht entdeckt habe, herzlich willkommen. Wir finden uns zeitlich in der zweiten größeren Auseinandersetzungswelle mit dem Heimerziehungssystem in Deutschland, der Schweiz und Österreich. 1969 rückten Heimkinder relativ plötzlich in das öffentliche Blickfeld, als Zöglinge in deutschen Fürsorgeerziehungsheimen revoltierten, etwa, Sie wissen es, in Glückstadt, Biedenkopf und Eichenhof. Unterstützt auch durch zivilgesellschaftliche außerparlamentarische Kräfte kam es zur sogenannten Heimkampagne, die heute als Katalysator für Kritik am Heimerziehungsregime nach 1945 angesehen werden kann. Auch in der Schweiz, Herr Honka ist, glaube ich, noch nicht da, aber auch in der Schweiz wird die dortige Heimkampagne von Fachleuten als wichtiger Faktor für Veränderungen gesehen. Brauchen wir noch Stühle? Da draußen gibt es noch welche oder im Seminarraum. In Österreich sorgte die versuchte Besetzung des Jugendheims Wegscheid-Linz 1971 für Debatten. Michael John, der heute hier ist, hat dazu gearbeitet, während jene in Kaisers-Ebersdorf in Wien Jahre zuvor weitgehend unbeachtet blieb. Im Zuge der Heimkampagne der frühen 1970er Jahre begannen auch Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen eine kritische Auseinandersetzung mit dem Ziel, die Autoritäts- und Herrschaftsverhältnisse in Erziehungsanstalten öffentlich zu machen. Professionistinnen führten da und dort die Debatte weiter und auch manche Veränderung. Als ausgreifende Rede, als diskursbestimmende Debatte aber verschwand die Auseinandersetzung mit Heimerziehung und Erziehungsheim wieder für mehr als 30 Jahre lang. Es wäre interessant, uns auf dieser Tagung auch mit den diesbezüglichen Wellen der Aufmerksamkeit, den Phasen der Dethematisierung und der Thematisierung zu befassen. Einer der Auslöser für die neuere, gerade erst wenige Jahre alte, breite öffentliche Debatte in Deutschland waren die Berichte über sexuelle Gewalt am Canisius-Kolleg in Berlin, dem Aloysius-Kolleg in Bonn und an der Odenwaldschule in Hessen, die bald auch Österreich erreichten und hier Stiftsgymnasien und Internate von Kremsmünster bis Wilhering und Mererau betrafen. Dass in ihrem Rahmen erstmals ausführlich von sexueller und sexualisierter Gewalt in Elite-Schulen und in Elite-Internaten die Rede war, in konfessionellen und säkularen, im Herzen der bürgerlichen Gesellschaft, diese Tatsache beförderte die öffentliche Aufmerksamkeit. Im Gegenlicht aber ermöglichte die neue Aufmerksamkeitswelle auch die Wiederaufnahme der öffentlichen Diskussion um sexualisierte Gewalt und um Misshandlung in den frühen Heimen der Fürsorgeerziehung der vorwiegend unteren Klassen, in kirchlichen und anderen und in den Unterbringungen der Behindertenhilfe, wenngleich diese Auseinandersetzung längere Zeit von der Rede um die Internatsverhältnisse überschallt war. Das hat sich bis heute nicht ganz, aber doch etwas verändert. In den meisten österreichischen Bundesländern sind Opferschutzkommissionen entstanden, die als Anerkennung der illegitimen Gewalt, welche den Heimkindern widerfahren ist, symbolische Entschädigungszahlungen leisten. Nicht flächendeckend, niemals angemessen und immer noch mit zahlreichen Hürden versehen. Ein bundesweites Organ wie der Runde Tisch Heimerziehung in Deutschland wird im Wissen, dass auch dieser längst nicht alle Forderungen der Heimvertreter, der Selbstvertretungen der ehemaligen Heimkinder angemessen beantwortet hat, dass ein solcher für Österreich seit langem gefordert ist, aber immer noch aussteht. Eine Kollegin hat mir erzählt, am 18.12. wird es in Wien eine Demonstration geben, die sich für eine solche gesamtgesellschaftliche Verantwortung und eine staatliche Kommission auch in Österreich einsetzt und die für Gesetzesveränderungen eintritt, unter anderem, glaube ich, für die Verlängerung des, wie sagt man das? Wie heißt das Ding? Genau, der Verjährungsfrist und anderer Dinge. Darüber werden wir morgen mehr und genaueres erfahren, wenn zwei Rahmenvorträge die diesbezüglichen Auseinandersetzungsverhältnisse in Deutschland und der Schweiz beschreiben. Carola Kuhlmann wird am Morgen mit dem Beitrag »So erzieht man keine Menschen« Stand der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion der Heimerziehung in Deutschland nach 1945 beginnen. Und am Nachmittag wird Thomas Honka mit dem Beitrag »Zur Geschichte fremdplatzierter Kinder, Heimgeschichteforschung und Selbstvertretung ehemaliger Heimkinder in der Schweiz« die Tagung beschließen. Wir beginnen morgen um 9 und enden ungefähr um 16 Uhr. Wer das Tagungsprogramm gelesen hat, dem ist aufgefallen, dass wir uns einiges vorgenommen haben. Das Programm ist dicht, die Zeit für die Referate jedoch jeweils knapp bemessen, um nach jedem Beitrag ausreichend Zeit für das gemeinsame Gespräch untereinander und die Diskussion mit dem Publikum zu haben. Den Gesprächen am Rande sollen auch die gemeinsamen Pausen dienen. Derer haben wir 4 oder 5 eingeplant. In einem Raum nebenan wird es Kaffee und Tee und Saft und Gebäck geben, heute vor dem Abendvortrag. Zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr dürfen wir Sie zu einem kleinen Buffet einladen und morgen Mittag zu einer wärmenden Suppe für zwischendurch. Sie sehen schon, es ist so angelegt, dass wir, dass Sie den heutigen und morgigen Tag zusammenbleiben können, wenn Sie mögen. Wer nicht alles verfolgen kann oder will, der und die sei schon heute auf eine Online-Dokumentation der Tagung auf der Homepage des Instituts für Erziehungswissenschaft verwiesen. Dort werden die Vorträge zwar nicht nachzusehen, aber, wenn Sie einverstanden sind, nachzuhören sein. Die Diskussion wird, damit sich alle ganz frei fühlen können, nicht aufgezeichnet. Die meisten Forschungen zur Heimgeschichte in Österreich haben also erst vor kurzem und im Anschluss an die Debatte um sexualisierte Gewalt in Heimen und Internaten begonnen, vielfach im Auftrag von Ländern und auf Anregung von Opferschutzkommissionen oder Steuerungsgruppen. Einige sind inzwischen abgeschlossen und liegen als Publikationen vor, andere sind noch im Laufen oder erst am Beginn. Die aktuellen Forschungen, deren einer Teil auch am Veranstaltungsort, den Innsbruck Erziehungswissenschaften, unternommen wird, zeigen schon bisher. Ohne eine Analyse des strategischen Zusammenwirkens, wie wir meinen, zwischen Medizin, Psychiatrie, Pädagogik, Justiz und Politik, Biopolitik, ist das Funktionieren des geschlossenen und gewaltförmigen Systems der Erziehungsheime der Zweiten Republik in Österreich nicht aufzuklären. 3 Säulen machen hierorts das Fürsorgeerziehungssystem aus. Die Fürsorgeerziehungsbehörde, das Erziehungsheim respektive die Pflegeunterbringung und schließlich die Kinderpsychiatrie. Hinzu kommen als flankierende Größen die Sonderschule, die Schule und die Behindertenhilfe. Es ist die Effizienz dieser Symbiose, die als Ensemble zusammenwirkender Kräfteapparate, Institutionen und Diskurse das historische Fürsorgeerziehungssystem unseres Erachtens kennzeichnen und als sich wechselseitig bestärkende Kräfte die Modernisierungsresistenz der Jugendfürsorge bis in die 1980er Jahre mit verursachte. Der Vor-, der Früh- und der Zeitgeschichte dieses Zusammenhangs soll deshalb auch ein wesentlicher Teil der Tagung gewidmet sein. 6 Kurzstatements, jedes nicht länger als 15 Minuten, werden sich mit eben diesen theoretischen Perspektivierungen der Heimgeschichteforschung beschäftigen und sie hier zur Diskussion stellen. Als Perspektivierungen 1 bis 6 sind diese Beiträge überschrieben und eben über die ganze Tagung verteilt. Beginnen wird Anna Bergmann mit kulturtheoretischen Aspekten medizinischer Gewalt gegenüber Heimkindern, unmittelbar nach dem Eingangsvortrag. In diesem Panel werden weiter sprechen Anneliese Bechter, Flavia Guerini, Bernhard Rattmeier, Volker Schönwiese, Maria Wolf und ich selbst. Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, auch alle Beiträgerinnen und Referentinnen, zumindest all die, die schon hier sind, zu begrüßen. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, um hier vor uns und mit uns zu sprechen. Die Vorlaufzeit der Tagung war vergleichsweise kurz und hat Ihnen schon allein deshalb einiges abverlangt. Die meisten von Ihnen werden über die beiden Symposiumstage hier und so mit uns und im Gespräch bleiben können. Mein herzlicher Dank gilt auch der hiesigen Universität. Sie ist es, welche diese Tagung finanziert, und zwar ausschließlich. Bedanken möchte ich mich der Reihe nach beim Institut für Erziehungswissenschaft, beim Dekanat für Bildungswissenschaften und dem Rektorat für Forschung der Universität Innsbruck sowie der interfakultären Plattform Geschlechterforschung. Ohne Ihren finanziellen Beitrag wäre die Tagung nicht zustande gekommen und wir hätten unsere Aufgabe nicht auf diese Weise nachkommen können, nämlich der, uns einem Stück Geschichte der öffentlichen Erziehung zuzuwenden, deren einer Teil die Heim- und Fürsorgeerziehung war. Sie gehört, meine ich, konstitutiv zur Vergangenheit der Region und sie beansprucht unser Gedächtnis. Wie wir dieses Stück Geschichte erzählen, erinnern und verantworten, was wir dabei theoretisch und methodisch für relevant erachten, welchen Herausforderungen sich eine Geschichtsschreibung unter dem unmittelbaren Druck politischer und medialer Öffentlichkeit zu stellen hat, etwa auch in kurzer Frist zu Ergebnissen zu gelangen, darum soll es auf dieser Tagung unter anderem gehen. Den aktuellen Herausforderungen der Jugendwohlfahrt in Österreich sind nicht die aktuellen Herausforderungen der Jugendwohlfahrt in Österreich sind nicht expliziter Teil der Veranstaltung, wohl aber werden wir schon im nächsten Vortrag etwas über die Herausforderungen in Deutschland hören. Aber die Herausforderungen auch in Österreich werden uns mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle in der Diskussion beschäftigen. Und so werden wir am Rande vielleicht auch darüber sprechen, was heute zu fordern ist. Von bedeutend mehr Personal, vom eingemahnten Vier-Augen-Prinzip, der externen Vertrauensperson, die Kinder und Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen als unabhängiges Außen zur Verfügung stehen sollte und von anderem mehr, etwa den Gesetzesinitiativen, die jetzt versucht werden. Oft fühlen sich gerade jene, die sich besonders engagiert für eine Veränderung der Jugendwohlfahrt eingesetzt haben, von der aktuellen Debatte um Gewalt an Kindern und Jugendlichen in ehemaligen Einrichtungen mehr bedroht als in ihren Bemühungen unterstützt. Dass sie sich in so großer Zahl zu dieser Tagung angemeldet haben, zeigt aber auch schon wieder das Gegenteil. Reinhard Zieder und Andreas Mioski, die auch schon hier sind, die zur Wiener Heimgeschichte gearbeitet haben und deren Buch Der Kindheit beraubt seit kurzem vorliegt und auch auf unserem Büchertisch, der in den Pausen geöffnet sein wird, zu erwerben ist, diese beiden haben dafür eine gute Formulierung gefunden. Sinngemäß geht sie so. Selbstverständlich sind die heutigen Jugendwohlfahrten der Länder nicht schuld an den Vorkommnissen der Vergangenheit, ebenso wenig die heutig politisch Verantwortlichen. Aber sie sind es ihrer gegenwärtigen Aufgabe schuldig, sich mit der gewaltvollen Vorgeschichte ihrer Behörde und der ihr zugehörigen oder von ihr beaufsichtigten Fürsorgeeinrichtungen zu befassen. Eben dasselbe gilt, wie ich finde, für Geschichte und Gegenwart der Pädagogik. Ein Gutteil der früheren, gegenwärtigen Erziehungspraktiken wurde im Namen der Pädagogik und ihrer früheren Gliederungen der Fürsorgeerziehung, der Heim- und Heilpädagogik getätigt und nicht etwa, wie aus heutiger Sicht zu vermuten wäre, gegen sie. Bernhard Rathmeier, der heute Abend moderieren und morgen Vormittag einen kurzen Beitrag mit dem Titel »Ich will ja nur dein Bestes« Mechanismen von Gewalt in der Erziehung halten wird, meint in seiner Ankündigung, was Erwachsene bewegt, Kindern Gewalt anzutun, ist eine der belastendsten und schmerzlichsten Fragen der Erziehungswissenschaft, insbesondere dann, wenn diese im Namen der Erziehung geschieht. Eine Vergegenwärtigung der Geschichte der Erziehungsheime und eine eingehende Befassung mit dem Thema der Heimerziehung scheint deshalb auch und gerade im Kontext der Disziplin Erziehungswissenschaften geboten. Schließlich verdanken sich ein ganzer Zweig, die Sozialpädagogik neben der Sozialarbeit, der Professionalisierung und Institutionalisierung eben der Fürsorgearbeit und der Fürsorgeerziehung. Aus diesem Grund ist die Veranstaltung auch an den Erziehungswissenschaften angesiedelt. Deshalb auch beschäftigt sich ein Abendvortrag mit eben dieser Gewaltgeschichte der Erziehung im 20. Jahrhundert. Miriam Gebhardt, die ich auch schon gesehen habe, Historikerin und Journalistin aus München und Dozentin der Universität Konstanz, wird um 19.30 Uhr mit ihrem Vortrag, zu dem es auch ein ausgesprochen lesenswertes Buch gleichen Titels gibt, beginnen. Der Vortrag lautet »Die Angst vorm kindlichen Tyrannen – eine Geschichte der Erziehung im 20. Jahrhundert«. Ein anderer wesentlicher Schwerpunkt der Tagung ist, den gegenwärtigen Forschungen in verschiedenen Bundesländern Österreichs zur regionalen Heimgeschichte und ihren Ergebnissen und weiteren Vorhaben gewidmet. Historikerinnen, Soziologinnen und Erziehungswissenschaftlerinnen aus Wien, Oberösterreich, Salzburg und Tirol kommen miteinander im Gespräch. Unter dem Pendel österreichische Heimkindheiten werden auf der Tagung verteilt sprechen Anneliese Bechter, Flavia Guerini, Michael John, Reinhard Zieder, Andreas Kmioski und ich selbst. Der aufmerksamen Zuhörerin, dem aufmerksamen Zuhörer ist sicher nicht entgangen, dass drei Namen, die im Programm noch aufscheinen, fehlen, die Kolleginnen aus Salzburg, was sehr schade ist, zumal sich dort eine ganz spezifische regionale Heimgeschichte ohne Vorhandensein eines Großheims etablierte, die mit ihrer Verschickungspraxis in andere Bundesländer, dem ausgebauten Pflegekinderwesen und einer mit Tirol vergleichbaren, strategisch folgenreichen heilpädagogischen Kinderbeobachtungsstation wichtige Diskussionspunkte für uns andere hätte ergeben können. Robert Hoffmann ist schon zu Beginn der Woche Ingrid Bauer gestern Abend erkrankt und die jüngste, die wissenschaftliche Mitarbeiterin Christina Kubek, wollte und konnte es sich nicht zumuten, das Salzburger Projekt alleine hier zu vertreten. Die interessanten Abstracts zu den Beiträgen werden wir vorlesen, nur um einen kleinen Bogen zu halten. Insgesamt aber haben wir dann eben etwas mehr Zeit für die Diskussion. Den Kolleginnen wünsche ich gute Besserung und auf eine nächste Gelegenheit zum Austausch hoffend. Diese Tagung ist für Österreich zwar die erste dieser Art, sicherlich aber nicht die letzte. Seit den Anfängen der Fürsorgeerziehung zielt diese mit ihren Schlüsselbegriffen Verwahrlosung und mangelnde Erziehung auf die marginalisierten Schichten einer jeden Gesellschaft. Das zeitgenössische Tugendverständnis hielt zudem eine für die befürsorgten Buben und Mädchen folgenreiche, unterschiedlich ausbuchstabierte Moral bereit, Stichworte für die Mädchen Verhäuslichung und Versittlichung. Die Geschichte der Fürsorgeerziehung ist damit immer auch Klassen-, oft Minderheiten- und Migrationsgeschichte, stets auch Geschlechtergeschichte. Da verwundert es auch nicht, dass die meisten Forscherinnen zur Heimgeschichte in Österreich zu der einen oder anderen genannten Perspektive einen biografisch-wissenschaftlichen Bezug haben. Das zeigt sich auch organisatorisch. Kooperationspartnerin dieser Tagung ist die interfakultäre Forschungsplattform Geschlechterforschung der Universität Innsbruck. Bevor ich den ersten Vortrag des Nachmittags ankündigen darf und meine einführenden Worte beende, noch ein paar letzte Dinge dazu. Nur das bürgerliche Kind, Sie kennen es schon, wird in eine Familie hineingeboren, das proletarische in eine Klasse. Das wusste Walter Benjamin schon in den 1920er Jahren zu sagen. Dass dem nichtbürgerlichen Kind dieser Umstand noch lange schaden würde, zeigt eine Analyse der öffentlichen Erziehung, deren einer Teil eben die Heim- und Fürsorgeerziehung ist. An ihr wird auf ausgezeichnete Weise deutlich, nicht nur, wie ein Staat sich die Erziehung derer vorstellt, die er ganz in seine Obhut und unter seine Kontrolle nimmt, sondern auch, wo er den größten Interventionsbedarf ortet, die Ordnung der Gesellschaft und der Erziehung wiederherzustellen. Seit den Anfängen der Fürsorgeerziehung stehen die marginalisierten Klassen ebenso wie die ethnischen Minderheiten einer jeden Gesellschaft unter besonderem Verdacht, nicht ausreichend erzogene und nicht ausreichend zuverlässige Gesellschaftsmitglieder hervorzubringen. Die Mütter dieser Klassen gerieten darin und im Zuge der Kolonialisierung proletarischer Lebenswelten entweder zu hervorragenden Komplizinnen des Kontrollsystems oder aber, wenn diese Komplizenschaft misslang, unter besonderen Verdacht. Wie wir wissen, galt der besondere Zugriff der frühen Jugendfürsorge dem unehelich geborenen Kind und der unehelichen Mutter. Geschlechterseitig aber werden wir uns auch noch anderweitig zu befassen haben, mit einer noch nicht ausreichend belichteten weiblichen Akteurin, der Fürsorgerin, und auch einer potenziell neuen Täterfigur, der weiblichen Erzieherin. Ich wünsche uns jedenfalls einen erkenntnisreichen heutigen und einen ebenso erkenntnisreichen morgigen Tag. Und ich danke Ihnen erstmal für die Ausführungen.